Sei getrost, er ruft dich, ist der Titel meiner Predigt heute. Und er geht zurück auf Markus 10, Vers 49. Wir hatten ja am Anfang des Jahres uns mit dem Thema seid guten Mutes oder seid getrost. Seitdem setzen wir uns damit auseinander. Da gab es dann dieses tolle Kartenspiel von Mathis vorbereitet. Du durftest Stellen ziehen, wo es darum geht, guten Mutes zu sein. Markus 10, 49 ist meine Stelle heute. Und da geht es darum, wenn wir uns damit auseinandersetzen, Mut zu haben, mutig zu leben und natürlich auch Mut anzuregen, links und rechts bei den Menschen um mich herum. Und wir haben damit angefangen, am Anfang des Jahres uns mit einem Richter auseinanderzusetzen. Und eigentlich findest du das Muster, was wir damals vor 4 Monaten, schon so lange her, was wir uns da auseinandergesetzt haben, eigentlich findest du dieses Muster, wenn es darum geht, mutig zu sein, immer wieder. Ne? Beginne da, wo du stehst, nutze, was du hast und tu, was du kannst, Schritt für Schritt. Und das war im Alten Testament so, das ist in den Beispielen im Neuen Testament so und es gilt für mich heute im 21. Jahrhundert immer noch genauso. Ganz kurz, wer bin ich überhaupt? Sebastian, hallo, für alle, die mich noch nicht kennen. Und eigentlich bin ich Ingenieur. Und ich liebe es, Prozesse zu optimieren. Ich bin so vertraut mit Prozessoptimierung, dass mir manchmal gar nicht auffällt, dass andere Leute das vielleicht schon ein bisschen übertrieben finden. Am Samstag unseren Treffen mit dem Bibelkreis gehabt. Und dann habe ich darüber so ganz stolz darüber berichtet, dass ich das Straßennetz Berlins mittlerweile so gut kenne und das Ampelnetz, dass ich weiß, wo ich mein Auto ausschalten kann, um dann so einen Kilometer zu rollen, weil ich weiß, die nächste Ampel schaffe ich sowieso nicht. Guckten mich die Schwestern total entgeistert an. Ich dachte, das ist doch super, du kannst alles optimieren in deinem Leben. Meine Frau findet das irgendwie nicht so toll, wenn ich versuche, sie zu optimieren. Verstehe das gar nicht. So gut, soll mal besser werden. Und mein Sohn hält dann auch gar nichts von. Der ist jetzt 9 Wochen alt und er hat Optimierung noch gar nicht verstanden. Ist ganz schlimm. Du willst die Windel wechseln und dann tust du das auch und dann wartet er, bis er die frische Windel hat und dann geht's nochmal so richtig los. Und ich denke so, denk doch mal an deinen Kohlendioxid-Fußabdruck, den du hier ruinierst. Hättest du das nicht vor 3 Minuten machen können? Und meine Frau so, ja, ich lasse dann die Windel erstmal ein bisschen ab, lass ihn so auf der Unterlage. Und dann meine ich so, ist dir bewusst, dass die Unterlage 3-mal so teuer ist wie eine neue Windel? Mach die neue Windel um. Ja, also ihr seht, Prozessoptimierung durchdringt mein Leben, so das ist so ein bisschen wie ich bin und das kommt dann vielleicht auch mal in der Predigt zutage, ist nicht persönlich gemeint, wenn ich euch versuche zu optimieren, es ist einfach Gott in mich reingelegt. Bin sehr, sehr glücklich, sehr dankbar heute hier zu sein, ich bin seit 17 Jahren Christ, hier in der Gemeinde, meine besten Freunde sind heute alle hier, bis auf meinen leiblichen Bruder, der glaubt leider noch nicht, der ist Agnostiker, der lebt aber in Mecklenburg, also der hat einen Vorgeschmack auf den Himmel und da bin ich nächstes Wochenende, so von daher auch an ihm bleibe ich dran. Aber lasst uns mal anfangen. Markus 10, Vers 46. Und da wird im Evangelium eine Geschichte beschrieben von einem blinden Mann. Markus 10, Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass Jesus von Nazareth da war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tue? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend, folgte ihm nach auf dem Wege. Und ich habe aus dieser Stelle drei Eigenschaften von Bartimäus herausgenommen, die ich brauche, wenn ich mutig mein Leben als Christ leben will. Sei aufdringlich, sei zuversichtlich, sei beständig. Vers 45 bis 47, der Anfang der Geschichte. Guckt euch den Anfang an. Vers 46. Sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien. Und dann sagen sie zu ihm, sei ruhig, du nervst, halt dich zurück. Und er schreit nur noch lauter. Das heißt, der Herr will gehört werden. Wenn wir uns Berlin angucken, dann leben wir in einer sehr, sehr anonymen Stadt. Na, du kennst deine Nachbarn kaum. Du hast sozusagen ein wenig Ruhe. Peter Fox beschreibt das in einer seiner Hymnen auf Berlin. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. So, das ist so, na, Hauptsache ich werde in Ruhe gelassen, Hauptsache ich kann machen, was ich will. Das ist hier meine Stadt und mein Leben. Das hat dann natürlich auch negative Konsequenzen, dass du, wenn du dann irgendwann nicht mehr zum Mittelpunkt und zum Zentrum der Gesellschaft gehörst, dass du immer stärker ausgegrenzt wirst, dass du weniger Anschluss findest, dass man, wenn man in Altenheime kommt, dass da Menschen sehr, sehr schnell sehr vereinsamt sind und in der Anonymität untergehen. Aber im Grunde genommen laufe ich gerne durch Berlin mit diesem Bitte-nicht-stören-Schild um den Hals. Ja? Das hängst du da im Hotel vor deine Tür, ich will meine Ruhe haben. Ich war gestern einkaufen, Großeinkauf für die nächste Woche. So, was mache ich? Setze mir meine Kopfhörer auf, so eine schönen Hintergrundgeräusche ausschalten, schön anschalten, ich höre nichts mehr, es ist nur noch ich und meine Musik, laufe dann mit dem Bitte-nicht-stören-Schild durch Berlin, kann einkaufen und geht mir bitte alle aus dem Weg. Das ist, wie ich mich wohlfühle, wenn ich so mein Wochenende beginne, dann möchte ich wirklich allein gelassen werden. Und Berlin in seiner Anonymität bietet mir dafür eine hervorragende Spielwiese. Aber ich glaube, da verpassen wir natürlich sehr, sehr viel. Da verpassen wir sehr, sehr viel mit Gott. Wir verpassen sehr viel mit unseren Freunden. Und wir verpassen sehr viel mit den Menschen, die um uns herum leben. Mit unseren Nachbarn, mit unseren Nächsten. Und ich kann dich nur auffordern, so wie Bartimäus hier in dieser Stelle aufdringlich zu sein. Als allererstes Gott gegenüber. Ne, du erinnerst dich an die Stelle, wie Jakob mit Gott ringt und dann sagt Gott, nun ist gut, lass mich mal los. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Wie Abraham mit Gott darüber diskutiert, hey, wir müssen uns über Sodom unterhalten. Wie geistliche Männer Gott nicht loslassen. Ne? Wie er das Beispiel der bittenden Witwe, die immer wieder kommt, die Jesus als positives Beispiel nennt. Wir haben es geschafft, im 21. Jahrhundert sehr anonym, sehr zurückgezogen zu leben. Gott ist anders und er will etwas anderes. Er will, dass du wirklich dich Gott aufdrängst. Er ist da total offen für. Und er will das sehen, ob du da bereit bist, immer auf ihn zuzugehen. Das ist jetzt, Ostertage liegen vor uns, ne? Heute ist Palmsonntag. Wir haben jetzt freie Tage vor dir, wo du wirklich mal Gott auf die Nerven gehen kannst. Im Gebet. Dir Zeit nehmen, über alles zu reden, was du eigentlich noch so mit dir rumträgst, worüber du unzufrieden bist, wofür du dankbar bist. Was du gerne verändern willst, was du gerne beibehalten möchtest. Nimm dir Zeit. Geh auf Jesus, geh auf Gott zu. Sei aufdringlich. Mit Freunden. Ich kam am Dienstagabend von der Geschäftsreise nach Hause, war ich dann so um 8:30, 9 zu Hause. Kinder haben so gerade angefangen, wirklich ruhig zu sein. Und eigentlich waren wir mit Helge und Domi verabredet, um über unsere Ehen zu reden. So, dann sitzen wir um 21.25 Uhr dann in unserem Auto, Kind ist angeschnallt, alles eingepackt. Und dann Miri so, oh, es ist schon so spät, wollen wir das wirklich? Ach, ruf doch mal Domi an, ist doch schon viel zu spät. Bestimmt sehen die das ein. Und Domi so, nee, lass uns mal treffen. So, na gut. So, und dann 21.25 Uhr fährst du halt hin zu deinen Freunden und dann aufdringlich sein. Komm, lass uns jetzt mal wirklich auch geistlich reden, wenn wir schon den Weg gemacht haben, aufeinander zugehen, wirklich über unsere Ehe reden und dann hast du auch eine gute Zeit. Öffnest du dich, Leute involvieren sich in dein Leben, du kannst dich in das Leben von deinen Freunden involvieren. Du musst immer wieder aufdringlich sein, immer wieder einen Schritt auf deine Mitmenschen zugehen, damit Veränderung stattfinden wird. Auch ganz allgemein mit den Menschen um uns herum. Matthäus 28 sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Da steht nicht, haltet einen tollen Gottesdienst ab und wartet, dass sie reinkommen. Da steht aktiv hingehen, einmischen, aufdringlich sein, einen Schritt auf meine Mitmenschen zumachen. Und ich möchte eigentlich sehr, sehr gerne höflich sein. Ja, und ich bin schon eigentlich ein aufdringlicher Charakter. Ja? Ich bin sehr extrovertiert. Mein Bruder, wir haben eine sehr gute Beziehung, aber der ist sehr introvertiert, der hat sehr unter meiner Aufdringlichkeit gelitten. In unserer Kindheit, in unserer Jugend. Wir haben uns, bis ich 18 war, in ein Zimmer geteilt. Du kannst dir vorstellen, so ein armer, introvertierter, par excellence mit mir zusammen, muss er das Zimmer teilen. Matthias wäre ausgerastet. Aber Matthias hat mich trotzdem 3 Monate aufgenommen, als ich in Köln Unterschlupf brauchte. Ja, also ich bin sehr dankbar dafür. Jetzt musst du mal mit deiner Frau vorher reden, ob ich 3 Monate bei euch einziehen darf. So, also eigentlich bin ich von meinem Naturell her, ich gehe gerne auf neue Leute zu. Ich lerne gerne neue Leute kennen, es bereichert mich, fühle mich dadurch aufgeladen. So, aber selbst ich möchte eigentlich Leuten nicht zu nahe kommen. Du wirst Menschen Jesus nicht nahe bringen, wenn du ihnen nicht nahe kommst. Mit Höflichkeit hat Paulus es nicht versucht. Er war ziemlich klar, ziemlich direkt, gerade heraus, aufdringlich, sich eingemischt. Wenn ich daran denke, ich hatte ja mal einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin, dann bin ich Christ geworden und er ist halt geflohen, einfach in eine andere Stadt gezogen, bloß weil ich immer über die Bibel geredet habe. Aufdringlich sein. Ich bin dann einfach in den Zug eingestiegen, wusste nicht, ob er da ist und bin zu ihm hingefahren. Habe ich die Bibel wieder aufgemacht. Ach, immerhin, heute kann er uns in der Anbetung leiten. Ja, ist natürlich so, du sollst jetzt nicht unsinnig sein. Wir haben das 3 Mal mit Helge gemacht und dann hat sich offensichtlich gezeigt, dass er sich verändern will. Also klar, wenn jemand dann die Botschaft wirklich nicht hören will, du musst die Leute nicht nerven bis zum Umfallen. Aber ich glaube, dass wir weit davon entfernt sind, dass wir Menschen mit Jesus nerven. Weit davon entfernt. Und das, was Florian letzte Woche gesagt hat, dass wir nachdenken müssen, wie schaffen wir das, das Evangelium rauszubringen? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Nicht nur höflich sein, aufdringlich sein. Nächster Punkt, zuversichtlich. Vers 49. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Vers 49 und 50. Und wenn du dich schon länger mit Glauben beschäftigst und wenn du regelmäßig mit deinen Kindern in der Kinderbibel liest, dann ist dir diese Situation sehr bewusst. Und so eine sehr schöne Kinderbibel, wo Bartimäus beschrieben ist und dann wird dann gerade diese Situation, er wirft seinen Stock und seinen Mantel weg und läuft auf Jesus zu. Jetzt versuch dich da mal ein bisschen einzudenken in die Situation. Du bist blind. Du siehst nichts. Alles, was du fallen lässt, artet in eine extrem intensive Suchaktion aus, das wiederzufinden. Er wirft seinen Mantel weg und läuft auf Jesus zu. Er ist sich so sicher, Jesus wird mir helfen. Ich brauche mich hier gerade um nichts mehr kümmern. Ich brauche mich hier um meine Utensilien, um meine Kleinigkeiten nicht kümmern, weil Jesus hat mich gerufen. Und das wird mein Leben verändern. Das ist Zuversicht. Das ist Glaube. Der läuft blind auf Jesus zu. Voller Hoffnung, voller Zuversicht, dass er das Alte wirklich zurücklassen kann. Da zeigt sich hier wirklich echter Mut. Das, was du bei David siehst gegen Goliath, der geht jetzt einfach drauf los. Ich bin voller Zuversicht, das ist Gott, der mich hier ruft. Ich bin berufen, also mache ich, was notwendig ist. Wie Petrus am Ostersonntag. Die sind eigentlich gerade volle Verfolgung, die Gemeinde, alle depressiv. Jesus auch noch gekreuzigt. Jetzt wollen die Hohepriester diese Glaubensrichtung, diese Sekte ausrotten. Dann hat er gehört, Jesus ist auferstanden. Die Frauen berichten es. Er rennt los auf die Straße zum Grab. Er ist einfach voller Zuversicht und geht aus sich heraus. Und dann, total ehrlich, Vers 51. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. So, und dann, voller Zuversicht, geht er auf Jesus zu und Jesus fragt ihn: Was willst du denn wirklich? Und dann hätte er natürlich jetzt, ich meine, da ist jetzt dieser religiöse Führer, dieser Heilige, der schon so viele Wunder getan hat. Und dann so, naja, was kann ich denn jetzt sagen? Erstmal muss ich ihn ja überzeugen, dass ich es überhaupt wert bin, vielleicht gerettet zu werden. Als erstes sage ich mal, ich möchte Gott besser verstehen. Ich möchte Gott kennenlernen und vielleicht brauche ich dafür meine Augen, damit ich durch die Schöpfung viel, viel lernen kann. Ich bin sehr, sehr gut darin, Geschichten zu konstruieren, die meine wahren Motive verbergen. Ich bin sehr, sehr gut drin. Es kann sich immer sehr gut anhören, was ich so sage. Leider durchschaut meine Frau das meistens. Tja, ja. Ehrlichkeit hilft. Und er ist einfach ganz ehrlich. Er sagt, was er will. Und dafür brauchst du auch Mut. Geh mal in dich. Denk an den ersten Punkt, aufdringlich mit Gott zu sein. Wenn du jetzt aufdringlich mit Gott bist in der nächsten Woche und in den nächsten Tagen in deinem Gebet, wie ehrlich bist du denn dann mit ihm? Was wirklich da ist, was ich mir wirklich gerade wünsche. Also ich wünsche mir gerade einen Job, in dem ich weniger zu tun habe als jetzt, mehr Geld verdiene und dann mehr Zeit für andere Sachen habe. Ganz ehrlich. Muss man ja erstmal ehrlich zugeben, wenn man mal an so einem Punkt ist. Ansonsten kann man da gar nicht dran arbeiten. Und vielleicht klappt es ja sogar. Sagt ja nicht so, dass Gott, das ist ja jetzt nicht verkehrt, sich mal über seine berufliche Situation Gedanken zu machen und zu sagen, eigentlich könnte sich das ja auch verbessern. Gott hat jetzt erstmal nicht gesagt, dass er sich das nicht anhört. Aber bin ich bereit, mir das selber einzugestehen, dass ich gerne weniger arbeiten würde, mehr Geld verdienen würde, mehr Zeit für andere Sachen hätte, Gemeinde, Familie, meine Ehe? Bist du bereit dazu? Bist du ehrlich? Gehst du auf Gott zu? Gehst du auf deine Mitmenschen zu? Sagst ihnen ehrlich, was gerade los ist? Das kann dann manchmal ganz schön aufdringlich sein. Gehst du auf die Nachbarn, auf deine Nächsten zu? Bist dann ehrlich und zuversichtlich, dass Gott das benutzen wird? Wenn ich mit Materialismus kämpfe, ehrlich sein, drüber reden, eingestehen, das brauche ich. Und dann wirklich dieser unglaubliche Glaube, den du hier von Bartimäus siehst, dass er wirklich gesagt, ich achte nicht mehr auf das Hier und Jetzt, sondern ich schaue nach vorne, weil Gott wird Veränderung bringen. Das kann ganz schön gefährlich sein, ehrlich zu sagen, was man so denkt und was man so sich wünscht in seiner Ehe, im Bibelkreis, in der Gemeinde, bei der Arbeit. Da wagt man sich aufs Eis raus, weil du weißt nicht, wie deine Mitmenschen darauf reagieren werden. Aber Bartimäus hier so zuversichtlich sagt so, ich kümmere mich jetzt nicht um meinen Mantel, da vorne ist Jesus, und der kann mich verändern. Zuversichtlich sein. Dritter Punkt. Beständig sein. Vers 52. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. So, was du hier siehst, ist, Bartimäus ist nicht nur geheilt worden, er hat nicht nur ein Wunder erlebt, sondern er fängt jetzt an, sein Leben systematisch zu verändern und wirklich Jesus nachzufolgen. Das ist nicht selbstverständlich. Schlag mal auf, Lukas Kapitel 17. Vers 11. Lukas Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samaria und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er da sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen, dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also sehr vergleichbare Situation. Wird jemand, nicht nur jemand, die werden 10 geheilt von Aussatz, von Lepra. Aber nur einer von diesen 10 verändert sich wirklich. Nur einer von diesen 10 fängt an zu begreifen, wer Gott ist. 10 werden geheilt, 10 erleben ein Wunder und nur einer geht zurück und sagt: Ich fange jetzt an, Gott zu preisen. Und das ist so ganz typisches Phänomen für mich. Ich würde gerne eine Situation haben und dann ist alles anders. Von allein. Von ganz allein. Ne, wenn du so Genesis 5, 21 und 22 berichtet über Henoch. Das war eine meiner Lieblingsstellen gewesen. Ich finde es immer noch super. Und er redet das in 2 Versen über Henoch und dass Henoch Methuselah gezeugt hat. Und nachdem er Methuselah gezeugt hat, wandelte er mit Gott. Und wenn du dann so reingehst, so in die Elberfelder, dann ist da tatsächlich ein Bedingungswort, ein zeitliches Bedingungswort. Das heißt, da steht tatsächlich, nachdem er diesen Sohn gezeugt hatte, war er in der Lage, mit Gott zu wandeln. Und dann dachte ich so, das ist super. Das, was ich brauche. Gott ist mein Vater und ich muss einfach verstehen, was es bedeutet, einen geistlichen Übervater zu haben. Und weil Henoch, als er Vater geworden ist, hat er das auf einmal verstanden. Und dann aus dieser Erkenntnis heraus ging da alles wie von allein. Ein smooth Wandel mit Gott. Habe ich mich also total gefreut auf mein erstes Kind. Wird jetzt alles besser. Ja, war Luise, war super, ich liebe meine Tochter, aber irgendwie Wandel mit Gott war manchmal ja, manchmal nein, manchmal Sünde, manchmal Umkehr, manchmal Geduld, manchmal Ungeduld, manchmal war ich freundlich, manchmal war ich unfreundlich. Ich sagte, naja, war ja eine Tochter, ich bin ja ein Mann und ich brauche dieses Vater-Sohn-Verhältnis, muss ich verstehen, wahrscheinlich lag es daran. Ich habe das Vater-Sohn-Verhältnis noch nicht verstanden, weil ich liebe meine Tochter, aber ich bin ja keine Frau und deswegen kann ich das nicht so gut verstehen. Ich brauche jetzt einen Sohn. Jetzt habe ich meinen Sohn seit 9 Wochen. Ist kein Prozessoptimierer und ich muss immer noch mit Sünde zu kämpfen. Manchmal geht's gut, manchmal geht's nicht gut. Manchmal bin ich der beste Vater der Welt, manchmal reize ich meine Kinder zum Zorn, obwohl mich die Bibel da ganz genau vorwarnt. Manchmal bin ich der fürsorgliche Ehemann, manchmal streite ich mich mit meiner Frau. Ich muss zugeben, Diese Idee, es gibt so einen Moment und dann geht alles von alleine, die ist tief in mir drin, obwohl ich es doch eigentlich besser wissen müsste. Ich habe ja gesagt, ich bin Ingenieur. Und eigentlich sind diese Wunschgedanken, müssten mir die total klar sein, dass sie totaler Blödsinn sind. Verfahrenstechniker. Thermodynamik ist eines unserer wichtigsten Fächer. Und in der Thermodynamik gibt es Hauptsätze. Zwei Hauptsätze. Ganz einfach, der erste Hauptsatz sagt, in einem geschlossenen Raum bleibt die Summe aller Energien konstant. Wenn du diesen Raum hier hermetisch abriegelst, nichts kommt rein, nichts geht raus. Die Summe unserer Energien bleibt konstant. Bedeutet, wenn du hier irgendwas anfängst, wir werden leider nicht von alleine mehr Energie aus diesem Raum rausholen. Ich wünschte mir so sehr ein Perpetuum mobile. Ne? Perpetuum mobile ist so eine Arbeitsmaschine, die du einmal anstößt und dann arbeitet sie bis ans Ende des Universums. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik ist noch viel, viel schlimmer. Sagt, dass die Entropie permanent steigen wird. Die Unordnung im Universum nimmt jeden Tag zu. Jeden Tag. Kinder, räumt euer Zimmer auf. Das ganze Universum fällt sowieso schon auseinander. Das bedeutet, egal was du machst, Unordnung nimmt immer zu. Wenn du keine Energie reinsteckst in das System, wird es sich von alleine zerlegen. So, und trotzdem, obwohl ich das weiß, obwohl das eins meiner Lieblingsfächer war, habe ich den Wunsch, dass mein Leben anders ist. Vor allen Dingen mein geistliches Leben anders ist. Ich habe mit Christian letzte Woche zusammengesessen, wir treffen uns regelmäßig, reden, wie es uns geht, wie es mit unserem Glauben geht, was wir so machen wollen für Gott. Und dann kamen wir halt zu dem Punkt, es gibt kein Perpetuum mobile, es gibt kein emotionales Perpetuum mobile, es gibt kein soziales Perpetuum mobile und es gibt kein geistliches Perpetuum mobile, sondern ich muss mich beständig mit Sachen auseinandersetzen, ständig Energie reinstecken. Ich dachte so, ne, hast du so diese Vorstellung, ich heirate, dann hast du dieses eine große Event, das nennt sich Hochzeit und dann geht alles von allein. Ah, ja, nee, funktioniert nicht. Ja, wenigstens in den Freundschaften, die ich habe. Ein Ausflug mit dem Bibelkreis und danach angestoßen einmal und alles andere funktioniert von allein. 2. Johannes 8. Beständig sein. Dein Leben beständig verändern. 2. Johannes, kurzer Brief von Johannes an die Geschwister im ersten Jahrhundert und erinnert sie daran, dass sie in ihren Überzeugungen, wer Jesus ist, beständig sein müssen. So eine ganz, aber ganz klassisch, du findest dieses Thema Beständigkeit überall. Ich habe gerade mal diese Stelle gelesen und er dachte, da passt ja dann auch sehr gut. 2. Johannes 8. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was ihr erarbeitet habt. Ne? Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Ne? Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was ihr schon erarbeitet habt. Es zersetzt sich von alleine, euer System. Sondern, dass ihr vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Also er erinnert hier die Geschwister daran, dass es was Aktives ist, in der Lehre zu bleiben, sich immer wieder dran zu erinnern. Weil es so leicht ist, dass man Überzeugungen verliert. Dass sich Gedanken einschleichen, die Gott, die Christus nicht mehr ernst nehmen. Und dass man wirklich beständig daran arbeiten muss. Und das gilt für meine Ehe. Das gilt für die Beziehung mit meinen Kindern. Das gilt für meine Freundschaften. Das gilt auch für meine Nachbarn. Wenn ich wirklich will, dass die Jesus kennenlernen, dann muss ich nicht nur aufdringlich sein, dann muss ich nicht nur mutig sein, dann muss ich beständig sein. Auch meine Nachbarn verlieren ihre Überzeugungen und verlieren ihr Wissen, was sie von Jesus, vom Evangelium gehört haben, zersetzt sich von allein. Und da muss ich beständig sein. Und natürlich in meiner Beziehung zu Gott. Ich kann alles Mögliche machen mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meiner Gemeinde, mit meinen Nachbarn, mit meinen Kollegen. Das ist noch viel wichtiger in meiner Beziehung zu Gott. Und deswegen ist das, das, was wir da in Bartimäus sehen, was er dort lebt, in dieser Situation, so wichtig für mich, jeden Tag. Sei getrost und steh auf, bleib nicht stehen, bleib nicht sitzen, lass dich nicht gehen, lass dich nicht treiben, sondern sei aufdringlich in deiner Beziehung zu Gott. Sei zuversichtlich in deiner Beziehung zu Gott. Wirklich, red mit ihm über deine Träume. Sag ihm ehrlich, was du denkst. Sag ihm ehrlich, was du wünschst. Red mit ihm darüber und dann sei beständig darin. Denn wenn du dir anguckst, was Jakob alles machen musste, bis er an sein Ziel gekommen ist, und ich fand das so gemein, nach 7 Jahren, ne? Und dann sagt er nochmal 7 Jahre. So gemein. 14 Jahre nur für eine Frau. Mann, 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 Mann. Beständig sein in deiner Beziehung mit Gott über das, was du dir wünschst. Das Gleiche, sei aufdringlich in deinen Freundschaften. Höflich war gestern. Sei aufdringlich. Sei mutig. Wirklich ihm klar zu sagen, was du denkst. Klar zu sagen, was du brauchst. Und dann kann man ja immer noch mal reflektieren. Weißt du, wenn ich mal zu Helga und Domi sage, ja, jetzt kommen wir hier schon und wieder kein Kuchen. Kann ich ja ehrlich sagen, dass ich mir immer einen Kuchen wünsche. Kann man dann ganz ehrlich drüber reden, ob das so realistisch ist. Vor allen Dingen abends, ne? Ich bin ja jetzt in einem Alter, abends Kuchen. Beständig sein in den Beziehungen. Es funktioniert eigentlich nur, auch wenn mal die Umstände, es ist jetzt 21.25 Uhr, ach komm, wir müssen beständig sein in unseren Freundschaften. Das Gleiche auch mit den Menschen um uns herum. Aufdringlich sein, auf sie zugehen, ihnen klar machen, es gibt noch mehr als das Hamsterrad, in dem sie sich vielleicht drin befinden. Es gibt Antworten auf eine Menge Fragen. Und dann zuversichtlich sein. Gott will doch Menschen um dich herum verändern. Ist doch sein Ziel. Ist doch gar nicht deins. Das hast du doch gelernt. Das hast du doch aus diesem Buch gelernt. Das war doch vorher überhaupt nicht dein Ziel. Sein Ziel. Zuversichtlich sein. Er will das. Er will die Welt verändern. Und dann beständig sein. Es geht leider nicht, ne, so ein Treffen, einmal die Bibel rausgeholt und auf einmal ändern sich die Menschen um dich herum. Alle. Ja, habe ich noch nicht erlebt. Beständig sein. So, dazu ruft er uns auf. Das ist ein hervorragendes Beispiel, was wir da mit Bartimäus gesehen haben. Und das ist so großartig, dass du jetzt eine Woche hast, in der du weniger arbeiten musst. Wo du mehr Zeit hast, um genau diese Punkte wirklich auf dich anzuwenden. Du kannst darüber nachdenken, fang mit Gott an. Fang mit Gott an. Nerv ihn mal ein bisschen in deinem Gebetsleben. Aber dann geh den nächsten Schritt. Mach das Gleiche mit deinen Freunden. Mach das Gleiche mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen, mit deinen Kommilitonen, mit deinen Mitschülern. Sei getrost. Steh auf. Er ruft dich. Amen. Vielen Dank.